Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Deine Erfahrungswerte jetzt, wie dann die Behörde reagiert? Du hast da wahrscheinlich mehr als ich. Also die paar Meldungen, die wir begleitet haben, die sind eigentlich immer manchmal sehr schnell, wo ich oft überrascht bin, manchmal Monate später wurde eingestellt, beendet worden oder beendet ist es ja nicht, da steht da irgendwas drin, es kann jederzeit wieder aufgerollt werden oder so irgendwas, so eine Klausel steht da, die wird ein bisschen beunruhigt. Also darüber hinaus hatte ich keine praktischen Herausforderungen. Wissen du deine Erfahrungen, wie geht es denn da weiter in der Regel?
Also einmal muss man sagen, die Datenschutzbehörde ist grundsätzlich nicht besonders schnell beim Reagieren, ganz einfach, weil sie nicht genügend Ressourcen hat, um die Aufgaben, die ihnen das Gesetz stellt, anständig auszufüllen. Die sind wirklich heillos überfordert. Oder beziehungsweise unterbesetzt, so muss man eigentlich sagen. Überfordert sind sie nicht, sind alles kompetente Leute, die dort arbeiten. Wir waren unterbesetzt, aber beim Thema Datenpannen, da kriegt man in der Regel sehr schnell Rückmeldungen. Also das dauert oft nur wenige Tage, manchmal sogar am Folgetag, dass man schon Rückmeldung bekommt. Und wie gesagt, wenn dieses, kann sich durchaus dieses Formular auch halten, wenn man dann nichts vergisst. Ja, es gibt zumindest Meldebestandteile, die man zumindest melden muss. Also man muss die Art der Verletzung beschreiben, man muss die Namen, Kontakte des Datenschutzbeauftragten angeben. Wenn es keinen gibt, muss man sagen, wer ist denn die Ansprechperson? Ja, schon allein aus diesem Grund, wie du richtig sagst, sollte man einen Verantwortlichen, also nenne man nicht Verantwortlichen, wirst du gesagt.
Ja, ich habe verantwortlich gesagt, dass nicht Beauftragter heißt.
Ja, Beauftragter, wie auch immer, ja. Mhm. Die wahrscheinlichen Folgen muss man beschreiben und so weiter. Und wenn man das sauber macht, dann hat meine Erfahrung bislang die Behörde eigentlich immer gesagt, okay, zur Kenntnis genommen, du hast eigentlich alles getan, was du bislang tun konntest. Wenn es Updates gibt, wesentliche bitte melden, und das hast du auch schon angesprochen, Markus, den Stehsatz dann, es bleibt vorbehalten, weitere Untersuchungen, und es bleibt vorbehalten, ein Strafverfahren einzuleiten, aber das ist, wie gesagt, Standardformulierung, da muss man jetzt sich nichts dabei denken, wenn man das liest in einem formlosen Einstellungs, das ist ja kein Bescheid, sondern diese formlose Einstellung beschreiben, der Untersuchung oder dieses Meldeverfahrens. Und dann ist es das auch gewesen. Wenn die Behörde meint, sie ist sich noch nicht ganz sicher, ob sie alle Infos hat, oder sie hat, kann das noch nicht ganz beurteilen, ob vielleicht jetzt doch die Betroffenen zu informieren sind, oder sie kann noch nicht ganz beurteilen, ob sie sonstige Maßnahmen ergreifen muss. Die Behörde kann ja mehr tun. Die kann ja auch zum Beispiel sagen, Untersagung der Datenverarbeitung bis auf Weiteres oder Weisungen sonstige erteilen oder Daten sofort löschen oder sowas in die Richtung. Und wenn sie meint, sie hat dann noch nicht ausreichende Informationen, dann wird sie das sagen und auch relativ unkompliziert, ist zumindest meine bisherige Wahrnehmung, das Kommunizieren. Und das findet eigentlich nicht in einem oberlehrerhaften oder maßregelten Ton statt, sondern es ist durchaus auf Augenhöhe und vom gemeinsamen Bestreben getragen, dass man Lösungen findet, damit die Daten möglichst wenig in falsche Hände kommen und wenn, dass die Schäden möglichst gering bleiben.
Ja, das klingt ja sehr tröstlich. Und du hast das jetzt erst eh schon gesagt, ja, und das finde ich so schön an der Datenschutzgrundverordnung, dass sie ja sehr realistisch ist. Sie geht ja davon aus, dass es unmöglich ist, hundertprozentige Datensicherheit zu gewährleisten. Das finde ich wahnsinnig sinnvoll. Man muss nur genügend dazu getan haben, dass es nach Möglichkeit nicht dazu kommt, beziehungsweise rechtzeitig oder halt entsprechend darauf reagieren. Das ist genau. Nur in Anführungszeichen.
Ja, nur dass mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen und
genau.
Schön drinnen, dass man eben in Anbetracht der Zwecke der Verarbeitung und der Eintrittswahrscheinlichkeit eines und das Schwere des Risikos und der finanziellen Ressourcen auch, ja, also man darf auch aufs Budget schauen, wenn man sowas macht und sozusagen nur die Low-Hanging Fruits sich greifen. Und das ist ein schöner Ansatz und der wird auch, habe ich das Gefühl, so gelebt. Ja.
Das Spannende ist dann in der praktischen Umsetzung, da kommt ja sehr oft die Formulierung Stand der Technik vor. Wir haben da eine relativ klare Vorstellung, was Stand der Technik ist, auch je nach Unternehmensgröße. Das zu vermitteln ist dann wieder ein anderes Thema. Wie schaut denn es aus juristischer Sicht aus? Was ist denn dann Stand der Technik oder was ist denn ausreichend? Das sind ja, die wollen ja das Gesetz auch nicht alle 6 Monate neu schreiben, darum ist das eher allgemein gehalten.
Das ist jetzt eines dieser Dinge, wo ich versuche, andere Leute dann zu Rate zu ziehen, die das besser einschätzen können als ich als Jurist, was Stand der Technik ist, also vor allem IT-Sicherheit betreffend, auch Managementprozesse betreffend, da kann ich Erfahrungen geben, was ich so kenne von anderen, aber ob das jetzt ausreichend ist in diesem speziellen Fall, da bin ich einfach zu wenig Technik, um das sagen zu können. Das heißt, da würde ich am ehesten sagen, sprechen Sie mit Ihrem IT-Fachmann intern oder extern, wer auch immer. Und zweite, also so vielleicht seine Ersteinschätzung ist aber auch immer ganz hilfreich, finde ich persönlich, für den Umgang mit Datenschutz. Wenn Sie jetzt nicht die Daten Ihrer Kunden, sondern Ihre eigenen Familienmitglieder verarbeiten würden, wären die damit einverstanden, dass Sie das so machen? Und wenn man sich diese Frage ernsthaft mit einem Ja beantworten kann, dann haben auch schon gewisse Richtschnur. Also das Bauchgefühl ist ja letztlich auch nichts anderes, was die Behörde anwenden würde.
Ja, ja. Ja, also beim Erstellen des Verarbeitungsverzeichnisses sage ich dann oft, ja, wende jetzt doch mal den guten Freund-Test an, erzählst dem den Verarbeitungsprozess und wenn der sagt, ist eh okay, dann lass mal drin und wenn er sagt, das jetzt ist komplett gegen die Wand rennt, dann sollte man sich überdenken, ob das schon sinnvoll ist, dass man das macht.
Das ist genau die Stoßrichtung und an dem muss man sich auch orientieren, weil da gibt es einfach, das ist alles so einzelfallabhängig, da wird es nie ausreichend Rechtsprechung geben, dass man im Vorfeld sagen muss, du bist jetzt das Unternehmen XY und du musst genau diese und jene Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Das wird es nie geben.
Das ändert sich ja viel zu schnell, nicht? Also rein schon von der technischen.
Allein schon deshalb, ja, die Entscheidungen von 2019 sind schon nicht mehr relevant, weil es jetzt mittlerweile kein diese Software nicht mehr gibt oder weil es andere Verschlüsselungsmöglichkeiten gibt oder weil weiß nicht, die KI das mittlerweile alles schon erkennen kann, was sie früher vielleicht nicht erkennbar war. Also da sind einfach die
Technologien gewandelt, ist dazu schon. Ja, auch die Angriffsvektoren der Angreifer ändern sich ja. Mhm. Die Grundprinzipien sind erstaunlich konstant, also es ist erstaunlich. Es geht eigentlich immer Betrug, Enkeltrick und Erpressung. Also das ist sozusagen also die Grundtenore. Die Variantenvielfalt, die erhöht sich jetzt auch mit der KI. Also der Stehs hat ja, das erkennt man eh gleich, weil es schlecht geschrieben ist, kannst du vergessen. Also inzwischen können die sehr gut formuliert sein. Und eben auch diese breit gelegten Angriffe, also nicht zielgerichteten, sind schon sehr, sehr, sehr gut formuliert. Also da gilt es dann schon, darauf Rücksicht zu nehmen, die Leute zu schulen, die Mitarbeiter zu schulen, aber auch, kommt man oft gefühlt ein bisschen zu kurz. Das Management bestellte Awareness-Training, was ja schon sehr löblich ist, also tun ja nicht alle. Bewusstseinsbildende Maßnahmen für die User, schulen die fleißig und wer ist nicht dabei? Das Management. Und vor allem in dem Punkt, den wir natürlich haben, nicht, was sind die Aufgaben der Organisation, da sind wir jetzt wieder Prozesse und Abläufe. Sind die dann nicht anwesend, weil sie haben ihre Pflicht ja getan, jetzt schulen wir mal die User. Und dann wird eben dieser richtige Punkt ausgeklammert oder halt etwas beschnitten, weil die Entscheidungsträger nicht da sind, die tatsächlich wirklich an den Prozessen was ändern können.
Nicht nur das, sondern die auch dann, wenn dafür Ressourcen aufgewendet werden, ja Verständnis dafür haben müssen, dass man dafür Ressourcen aufwendet, die halt sonst nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wenn der Entscheidungsträger, die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer kein Gefühl dafür hat, um was da überhaupt geht, dann würde es sich schwer tun zu sagen, sinnvoll eingesetzte Ressource.
Ja, ja. Und was man nicht vergessen darf, jeder Geschäftsführer, jeder Manager ist auch User. Also ich sage immer dazu, Leute, ich bin seit 26 Jahren in der IT, ich mache seit 2016 Datenschutzrecht, also Recht nicht, aber halt was schon, Datenschutzgrundverordnung, Awareness-Trainings und was weiß ich was alles. Aber ich behaupte nicht von mir, dass es mir nicht passieren kann.
Na, natürlich.
Das kann ja genauso passieren. Das muss man nur am richtigen Fuß erwischen.
Aber was in dem Fall richtig ist, ist, dass mit so Schulungen und Awareness-Trainings, die natürlich nicht einmal gemacht werden und dann ist es erledigt für alle Zeiten, sondern allein schon wegen dem technischen Wandel muss man es immer mal wieder, vielleicht im Idealfall sogar jährlich, du wirst sagen, noch öfter, aber da muss man auch mit den realistischen Mitteln finden, muss man das wiederholen und die Erkennbarkeit, da bin ich auch ganz bei dir, die ist viel schwieriger geworden bei Phishing-Mails. Früher hat man gesagt, okay, wenn das so hölzernes Deutsch ist und wenn drinnen steht, wenn das oben nicht zusammenpasst mit unten, weil oben steht Hans und drunter steht Günther oder was auch immer, dann weiß man schon, dann ist es relativ eindeutig, aber mittlerweile, wie du sagst, ist es sehr gut geworden. Aber immer noch bin ich der Meinung, wenn man ein bisschen da Awareness-Training macht, dann schauen die Leute einfach besser auf Feinheiten und dann schaut man nicht nur den Text an, dann schaut man auch die Signatur an, dann schaut man auch oben die E-Mail-Endung an, stimmt der Name in der E-Mail-Endung zusammen mit dem, der da unten unterschrieben hat oder seine Signatur hingeklatscht hat, ist es vielleicht eine Gmail-Adresse oder ist es wirklich die Adresse eines seriösen Unternehmens oder ist es irgendein Pseudonym, mit dem man sie angeschrieben hat, weil in solchen Fällen kann man dann doch vielleicht eher schnell noch zu dem Schluss kommen, ich muss zumindest vorsichtig sein, ich rufe vielleicht vorher an, bevor ich irgendwas mache.
Ja.
Und, ich bin da schon der Meinung, Mitarbeiter sind das wichtigste Glied in dieser Kette und Training kann sehr, sehr viel, ich lehne mich jetzt einfach aus dem Fenster und sage es, einen Großteil dieser Probleme verhindern.
Ja, bin ich ganz bei dir, weil ganz oft kriegen wir natürlich die Ansage, wenn es um Awareness-Trainings geht und danke übrigens für diese wunderschöne Verkaufsunterstützung im Bereich Awareness-Trainings. die Antwort, ja, quasi, was sollen wir jetzt da User schulen, das müsst ihr, dann deuten auf unser Systemhaus, in der Technik lösen. Ich sage nicht mehr, du schau, wenn man es jetzt vergleicht mit einem Schlosser, wir können die beste Sicherheitstür einbauen mit 5 Riegel davor und nur eine Goldkettele. Wenn dann dahinter jemand ist und dann läutet vorne wer und sagt, du, ich bin, kennst du mich nicht, aber ich bin dein Neffe und macht alle Riegeln auf und das Kettele auch weg, dann kannst du den Schlosser auch keine Schuld mehr geben. Und auf das zielt eigentlich ab und allein schon die Tatsache, dass die Leute wissen, dass sowas möglich ist, dass es Leute gibt, die solche Denkmuster verfolgen. Viele sagen, ja, das gibt es nicht, wie kommt man auf so Ideen? Naja, die Angreifer kommen auf solche Ideen. Dann hat man schon viel gewonnen und eben, wie wir schon gesagt haben, eben die Kultur des Meldens, was uns ja. Vor allem, wenn wir wirklich hinzugezogen werden, wenn schon was passiert ist, extrem die Arbeit erleichtert, weil da geht es dann um Stunden und Tage, die man da verbraucht oder nicht verbraucht.
Das ist auch ein Thema der Fehlerkultur im Unternehmen. Ja? Wenn
genau.
Eine Kultur ist des Draufhauens, wenn irgendwer mal einen kleinen Fehler passiert, dann ist halt die Gefahr groß, dass man beim nächsten Mal nichts mehr sagt. Ja? Da ist auch das Management gefragt wieder und da sind wir wieder bei dem Thema, die müssen mit im Boot sein. Ansonsten ist es eine Frage der Zeit, bis man da,
ja.
Bis da irgendwas Größeres mal ist, auf jeden Fall.
Ja, cool. Jetzt eine ganz pragmatische und praktische Frage an dich. Wann holt man die denn? wann geht man zu dir?
In Bezug auf Data Breach würde ich meinen, schon im Vorfeld bei der Frage, wie kann man denn zum Beispiel die IT-Richtlinie gestalten, so dass dann allen klar ist, worum es beim Data Breach geht, dass allen klar ist, wenn sie sich melden müssen, dass allen klar ist, was ist denn überhaupt personenbezogene Daten. Also bei der Gestaltung der IT-Richtlinie kann man natürlich schon mal behilflich sein. Wir machen auch bei dem Thema Schulung natürlich unterstützen wir die Unternehmen, das heißt weniger vielleicht das Technische, aber so wieder Grundverständnis haben wir natürlich auch, aber vor allem auch die Frage, worum geht es überhaupt beim Datenschutz, worauf muss man da aufpassen, was ist denn alles die Voraussetzung überhaupt, damit ich Daten verarbeiten kann, damit die Leute ein Verständnis bekommen, worum es denn dabei geht, weil es geht ja nicht darum, alles zu verbieten und zu verhindern, sondern es geht darum, das in einen Rahmen zu bringen. Und dabei kann man auf jeden Fall unterstützen. Wir können auch Unternehmer, also die Geschäftsführung und die Leitung der IT und vielleicht auch die Datenschutzbeauftragten dabei unterstützen im Vorfeld schon bei der Frage, was ist denn das richtige Vorgehen, wenn irgendwas passiert, also wenn man diese Mitteilung bekommt, oh, es ist was passiert, was müssen Sie dann tun? Man kann diese Formulare auch schon gestalten, schauen, ob da alle erforderlichen Dinge auch abgebildet sind, die man behördlich braucht. Und man kann natürlich auch in der Kommunikation mit den Behörden unterstützen, weil, das habe ich auch mittlerweile gesehen, wenn die merken, okay, da ist jetzt eine Rechtsberatung dabei, dann schafft es einfach ein gewisses Vertrauen, dann wissen die auch, der Unternehmer oder der Verantwortliche, dem da was passiert ist, der nimmt es ernst, der versucht es aber aufzuarbeiten und als Kontaktstelle gegenüber der Behörde kann man natürlich auch als als Berater, als Rechtsberater durchaus sagen, okay, diese Formulierung ist vielleicht ein bisschen ungünstig, weil das könnte missverstanden werden oder und so weiter. Und man will sich vielleicht auch nicht irgendwas sozusagen versehentlich mitteilen, dass dann wirklich schlafende Hunde weg, man muss ja auch nicht päpstlicher als der Papst sein, muss man auch sagen. Und das heißt, sowohl im Vorfeld als auch dann, wenn was passiert ist, kann man unterstützen und versuchen, das Ganze einzudämmen. Das geht auch bis hin zu Unterlassungsaufforderungen natürlich, wenn man wieder beim Thema versehentlicher Versand von E-Mails, ja, weil es ist ja nicht nur verboten, E-Mails an den falschen Empfänger zu senden, wenn man da die Vertraulichkeit verletzt, sondern es ist auch verboten, wenn man diese E-Mails bekommt, die dann zu behalten. Mhm. Ja. Also als jemand, der eine E-Mail versehentlich bekommt, bin ich auch verpflichtet, es zu löschen, weil ich darf sie nicht verarbeiten, wenn ich keine Grundlage habe. Ja. Da kommt natürlich auch ein Schreiben einer Rechtsanwaltskanzlei ein anderes Gesicht, wenn ich es salopp formulieren darf, als wenn es halt irgendjemand das also in der Abteilung schreibt. Also im Grunde am ganzen Prozess kann man an den neuralgischen Punkten, wo es eben auch um rechtliche Themen geht, beraten und schon im Vorfeld bei der Frage, wie man sozusagen die Struktur einrichten muss, damit das alles dort zusammenläuft, wo es zusammenlaufen muss.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, das finde ich immer schon erfrischend, dass du auch deine Expertise sehr gut rüberbringen kannst und vermitteln kannst. Nicht umsonst hast du Lehr- und Vortragstätigkeit am MCI und an der Fachhochschule in Vorarlberg. Also da kann ich nur sagen, es ist wirklich toll, wenn man sich an dich wendet und Rat von dir einholt, weil mir scheint, bei dir kriegt man wirklich praktisch nutzbaren Rat und nicht nur, ja, kommt auch ran. Nicht, aber wenn ich das scherzhaft so sage.
Ja, das ist das Team. Man will ja Mehrwert schaffen, natürlich für diejenigen, die ohnehin sich schon schwer tun oder schon sozusagen in einem Schockzustand sind, weil irgendwas passiert ist. Ja. Und dann jemandem zu erklären, wie schlimm das alles war und dass jetzt die Welt untergeht, das hilft dem auch nicht weiter. Das heißt, da ist durchaus wichtig, dass man praxisnahe Tipps gibt und das versuchen wir klarerweise.
Super, super. Vielen Dank, Fabian. Würde dir zum Abschluss noch einfach freistellen, irgendwas auch ungefragt zu sagen, was glaubst du, möchtest du noch sagen, was du noch nicht gehabt hast?
Ich glaube, was mir immer ganz besonders am Herzen liegt, ich habe es heute vermutlich auch schon 10-mal gesagt, in der einen oder anderen Form, keine Angst vorm Datenschutz, nehmt ihn an, weil er ist ohnehin da, um zu bleiben. Das heißt, drücken kann man sich davon nicht und aber gleichzeitig nicht in Angst davor erstarren, sondern einfach versuchen, seine Form der Umsetzung zu finden und eben auf das Bauchgefühl zu hören. Du hast das genannt, die gute Freundprobe zu machen. Und das halte ich für das Zentrale, wirklich den zentralen Rat, den man Leuten geben kann, die Fragen zum Datenschutz haben. Weil das ist ja ganz eine gute Richtschnur, wenn man selber der Meinung ist, es ist okay so, dann ist es sehr wahrscheinlich auch okay so.
Danke dir. Danke für deine Zeit. Danke für deine Offenheit und für deine Expertise.
Danke fürs Gespräch. Es war sehr spannend. Ich habe auch viel gelernt schon wieder heute und wünsche dir weiterhin alles Gute mit dem Format. Ist wirklich eine tolle Sache und nochmals danke. Auch coole Podcast-Show.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.